Der Mann saß teilnahmslos auf der Bank. Er trug ein Hemd mit meinen Initialen. Ich hatte es ihm bringen lassen. Es passte gut, aber es sah eigenartig aus. »Herr Staatsanwalt«, sagte Lambrecht, »gibt es eine Vorbeziehung zwischen dem Täter und den Opfern?« »Nein, davon wissen wir nichts«, sagte Kesting. »Waren die Opfer alkoholisiert?« Lambrecht hatte auch hier recht, einem Betrunkenen muss man in einer Notwehrsituation eher ausweichen. 0,4 und 0,5 Promille. Das reicht nicht, sagte der Richter. Haben Sie bei dem Täter irgendetwas gefunden, was noch nicht in den Akten steht? Gibt es irgendeinen Hinweis auf ein anderes Verbrechen oder einen anderen Haftbefehl? Lambrecht schien eine Liste abzuhaken. Nein, sagte Kesting und wusste, dass jedes Nein ihn weiter von seinem Ziel entfernte. Gibt es Ermittlungen, die noch ausstehen? Ja, der vollständige Obduktionsbericht liegt noch nicht vor. Kesting war froh, doch noch etwas gefunden zu haben. Na ja, die beiden werden wohl kaum an einem Hitzeschlag gestorben sein, Herr Kesting. Die Stimme Lambrechts wurde jetzt weicher. Ein schlechtes Zeichen für die Sache der Staatsanwaltschaft. Wenn die Staatsanwaltschaft nicht mehr vorbringen kann als das, was ich hier auf dem Tisch habe, werde ich jetzt entscheiden. Kesting schüttelte den Kopf. »Meine Herren«, sagte Lambrecht, »ich habe genug gehört.« Er lehnte sich zurück. »Die Notwehrsituation ist mehr als offensichtlich. Wenn jemand mit einem Messer und einem Baseballschläger bedroht wird, wenn sogar nach ihm gestochen und geschlagen wird, darf er sich wehren. Er darf sich so wehren, dass der Angriff endgültig beendet wird, und nichts anderes hat der Beschuldigte getan.« Lambrecht machte eine kurze Pause und fuhr dann fort. »Ich gebe der Staatsanwaltschaft recht, dass die Sache ungewöhnlich aussieht. Ich kann die Ruhe des Beschuldigten, mit der er den Opfern gegenübertrat, nur erschreckend finden. Aber ich kann nicht erkennen, wo dabei der behauptete Exzess liegen soll. Dass die Überlegung richtig ist, ergibt sich auch daraus, dass ich sicher Haftbefehl gegen die beiden Schläger erlassen hätte, wenn sie jetzt vor mir sitzen würden und nicht auf dem Tisch der Pathologie lägen.« Kesting klappte seine Akte zu. Es knallte zu laut. Lambrecht diktierte ins Protokoll. »Der Antrag der Staatsanwaltschaft auf Haftbefehl wird abgelehnt. Der Beschuldigte ist unverzüglich zu entlassen.« Dann wandte er sich an Kesting und mich. »Das war's. Schönen Abend noch.« Während die Protokollführerin den Entlassungsschein vorbereitete, ging ich vor die Tür. Dalga saß auf der Besucherbank und wartete. »Guten Abend, was machen Sie denn hier?« fragte ich. »Es ist unüblich, dass ein Polizist so viel Interesse am Ausgang einer richterlichen Vorführung zeigt.« »Ist er raus?« »Ja, es war eindeutig Notwehr.« Dalga schüttelte den Kopf. »Habe ich mir gedacht«, sagte er. Er war ein guter Polizist, der seit 26 Stunden nicht geschlafen hatte. Die Sache ärgerte ihn offensichtlich. Auch das passte nicht zu ihm. »Was ist los?« »Na ja, die andere Sache kennen Sie nicht.« »Welche andere Sache?«, fragte ich. »Am selben Morgen, an dem Ihr Mandant festgenommen wurde, haben wir einen Toten in Wilmersdorf gefunden. Messerstich ins Herz. Keine Fingerabdrücke, keine DNA-Spuren, keine Fasern, nichts. Jeder aus dem Umfeld des Toten hat ein Alibi und die 72 Stunden laufen ab.« Die 72-Stunden-Regel besagt, dass die Chance, einen Mord oder Totschlag aufzuklären, nach 72 Stunden rapide sinkt. »Was wollen Sie damit sagen?« »Es war professionell. Messerstiche ins Herz kommen doch öfters vor«, sagte ich. »Ja und nein. Jedenfalls kaum so präzise. Die meisten müssen mehrmals stechen oder das Messer bleibt in den Rippen hängen. Normalerweise geht mehr schief.« »Und?« »Ich habe so ein Gefühl. Ihr Mandant...« Es war natürlich mehr als nur ein Gefühl. »Es gibt jedes Jahr etwa 2400 entdeckte Tötungsverbrechen in Deutschland. Rund 140 davon entfallen auf Berlin. Das sind zwar mehr als in Frankfurt, Main, Hamburg und Köln zusammen, aber bei einer Aufklärungsquote von 95% bleiben gerade einmal 7 Fälle, in denen der Täter nicht gefasst wird. Und hier war eben ein Mann freigelassen worden, der haargenau in Dalgas Theorie passte.« »Herr Dalga, Ihr Gefühl«, begann ich, er ließ mich nicht aussprechen. »Ja, ja, ich weiß«, sagte er und wandte sich um. Ich rief ihm hinterher, er solle mich anrufen, wenn es Neuigkeiten gäbe. Dalga grummelte etwas Unverständliches wie »keine Veranlassung«, Anwälte immer das Gleiche, und ging nach Hause. Der Mann wurde direkt aus dem Verhandlungszimmer entlassen. Er erhielt das Geld und die anderen Gegenstände zurück. Ich quittierte für ihn. Wir gingen zu meinem Wagen. Ich fuhr ihn zum Bahnhof, dorthin, wo er vor 35 Stunden zwei Männer getötet hatte. Wortlos stieg er aus und verschwand in der Menschenmenge. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Eine Woche später war ich mit dem Chef der Wirtschaftskanzlei zum Mittagessen verabredet. »Wer ist denn nun euer Key-Client, der wollte, dass man sich um den Unbekannten kümmert?« fragte ich. »Das darf ich dir nicht sagen. Du würdest ihn kennen.« »Wer der Unbekannte ist, weiß ich selbst nicht, aber ich habe etwas für dich«, sagte er und zog eine Tüte hervor. Es war das Hemd, das ich dem Mann gegeben hatte. Es war gereinigt und gebügelt. Auf dem Weg zum Parkplatz warf ich es in den Müll.